Heute bei «Apropos» ein Popstar zwischen Erfolgswellen und dem Älterwerden. Das Jahr geht zu Ende. Wir schauen zurück und wir schauen führen. Für eine kleine Apropos-Serie haben wir zum Jahresende Gespräche mit interessanten Menschen geführt.
Kinderköpfe sind schon sehr, sehr smart. Wahrscheinlich auch viel smarter als mein eigener im gleichen Alter.
Häusliche Gewalt ist eben, wie der Name schon sagt, Häusliche. Und Häusliche war sehr lange privat gewesen.
Leute, die sagen, ja, schau, ich habe es mir gekauft, weil ich will dich ja schon unterstützen, aber ich glaube nicht, dass ich es lese. Und ich finde das okay. Ich verstehe das.
Heute der Stefan Buck.
Ich bin natürlich am liebsten, in meiner Vorstellung bin ich Musiker. Also das ist das, was ich am liebsten mache, aber ich wollte jetzt nicht irgendein anderes verheimlichen.
Er ist Sänger von einer Band, wo man in den letzten Jahren nicht mehr drum herum gekommen ist. Die Mundartband Hecht gibt es seit mittlerweile 15 Jahren und sie wird immer erfolgreicher. Ihre Shows sind ständig ausverkauft, von den Hundsverlochten bis ins Hallenstadion. Und mittlerweile kann der Stefan Buck gar nicht mehr einkaufen, ohne Fans anzutreffen. Was viele nicht wissen über den Hecht-Sänger, er hat noch einen zweiten Job. Er ist nämlich Fintech-Unternehmer und auch dort ziemlich erfolgreich.
The good news is, the stock market has more winning years than losing ones. The bad news is, in years like 2008, investors lost up to 50% of their capital.
Lang hat er versucht, die zwei Leben auseinanderzuhalten, sogar voneinander zu verstecken, weil er das Gefühl hatte, man nimmt ihn dem nicht mehr ernst, weder auf der Bühne noch im Büro. Heute macht er es nicht mehr, wenn er ihm Martin Fischer vom Ressort Leben und mir erzählt hat. Man hat mit ihm über Erfolg geredet, über Kompromiss, über die Hemmungen voll und ganz von der Musik zu leben und über die Erkenntnis, zu wenig Zeit für die fünfköpfige Familie zu haben. Zuerst aber wollten wir wissen, was er eigentlich so genau macht in dieser Finanzwelt. Viel Vergnügen beim Gespräch. Stefan, ich glaube, als Sänger der Band Hecht muss man dich da wahrscheinlich fast niemandem mehr vorstellen. Als Fintech-Unternehmer dürfte dich nach wie vor die wenigsten kennen. Wie reagieren die Leute, wenn du sagst, ich arbeite im Fall auch in der Finanzbranche?
Hey, die meisten reagieren eigentlich gut. Sie erwarten es natürlich nicht, die Leute, die mich von der Musik kennen, haben jetzt nicht das Gefühl, dass noch irgendwie das noch auch noch kommt. Aber die meisten Leute sind eigentlich mega gewundert, was wir dann machen und in welchem Bereich denn genau, weil sie schon Fintech ist ein grosses Wort, oder? Und dann, ja, dann kommen wir meistens ins Gespräch.
Bevor wir aber noch über die Musik reden wollen, würden wir schon ein bisschen mehr gerne erfahren über dein anderes Leben quasi. Du arbeitest bei einem ETH-Spin-off als Derivate-Spezialist. Was machst du genau?
Stimmt das überhaupt?
Also. Nein, also das ist zwei Sachen eigentlich. Ich bin früher lang in der Derivate-Geschäft tätig gewesen und jetzt bin ich eigentlich am ETH-Spin-off, dort, ja, in dem Start-up. Und dort bin ich eigentlich für Business Development zuständig. Also das ist ein Spin-off, wo gegründet wurde, ist von einem theoretischen Physiker. Und der ist eigentlich der, der verantwortlich ist, sagen wir, für die ganze Mathematik hinter dran. Und ich bin mehr zuständig, das ganze Business zu entwickeln. Aber ich habe nicht Physik studiert und ich kann das auch nicht so wie der. Und das ist eigentlich ja, unsere Basis, wo wir agieren. Und es geht mehr ums quantitative Investieren, eigentlich, wo emotionslos soll funktionieren eben, weil ja, da könnte man viel darüber sagen.
Ja, das ist jetzt aber schon noch, aber konkret, das hat mit Geld zu tun, das habe ich jetzt rausgehört, mit dem Investieren. Und ihr wollt quasi, was wollt ihr mit dem Startup helfen, den Leuten, die wollen investieren? Was ist deine Idee?
Die Idee ist eigentlich, dass man beim Investieren extrem viele Emotionen hat. Also jeder, der mal investiert hat und auch mal in eine Krise gekommen ist, der hat extrem stark, oder die hat extrem starke Emotionen. Und dann passieren eigentlich die grössten Fehler. Also man weiss zum Beispiel, die Finanzkrise haben die meisten Leute sehr viel verkauft von ihrem Portfolio und haben dann ganz lange eigentlich das nicht mehr investiert und hätten eigentlich die ganze Erholung von der Aktienmärkte verpasst. Und das versuchen wir wegzubringen, indem was an der ETH entwickelt, der Algorithmus zum Einsatz kommt, wo die Emotionen rausnehmen soll. Und eigentlich den Leuten helfen, ja, eigentlich sozusagen ein Peace of Mind beim Investieren überzukommen. Sagen, ich investiere, der Algorithmus macht das. Das ist wie ein Autopilot, der eigentlich selber fährt. Und dann kann man eigentlich sich auf andere Sachen konzentrieren.
Also ihr treibt den Leuten quasi die Emotionen raus. Das ist interessant.
Ja, investieren ist extrem emotional. Oder? Also die Leute, wenn man Leute fragt, die täglich investieren, die sagen, ja, jetzt heute musst du Nestle kaufen und morgen musst du Roche verkauft haben. Und wir weiss einfach aus der Studie, dass das sehr wenig zu eine Überrendite führt. Das heisst, es ist sehr viel eigentlich einfach Emotionen, das ist ja schön, aber eigentlich, wenn man netto schaut, was unten rauskommt, ist es eigentlich meistens ein Nullsumme oder sogar ein Negativspiel, wenn man so viel handelt zum Beispiel und so viele Emotionen hat. Und das versuchen wir, genau auf der anderen Seite sind wir angesiedelt. Oder? Also wir versuchen wirklich emotionslos eigentlich unser Portfolio zu überwachen, jede Woche, und so zu agieren, wie dann auch der Algorithmus das sagt.
Eine interessante Frage noch, vielleicht schon ein bisschen nerdig, aber verkauft ihr das in Firmen oder verkauft ihr das an Privatpersonen, dass ich jetzt könnte sagen, hey, cool, Stefan, du hast da, bist da in ein Business eingestiegen, wo sinnvoll tönt. Wenn ich das mir leiste, dann kann ich nicht mehr schief gehen.
Genau, also ich habe da keine Werbung gemacht, glaube, das sieht man auch nicht, so als Finanz, weil es ist immer noch, aber unsere Produkte sind alle an der Schweizer Börse gelistet und für jeden Mann und jede Frau eigentlich erhältlich. Also es ist nicht so, dass wir jetzt ein Geheimnis haben, wo nur Institutionelle dürfen drin investieren. Und auch so, sagen wir mal, die Minimum Investment Size ist auch 25 Schweizer Franken oder Dollar. Also es ist nicht irgendwie, dass jetzt, das ist uns einmal extrem wichtig. Wir werden nichts machen, die irgendwie nur irgendwelche Versicherungen oder so könnten jetzt benutzen. Aber natürlich, unsere Hauptkundschaft sind institutionelle Kunden.
Wie muss man sich das vorstellen? Wenn du morgen aufstehst, schaust du das zuerst mal Börsenkurs an? Oder was heisst das in deinem Alltag?
Das ist, nein, ich bin schon auch connected zu dieser Welt, das ist ganz klar. Aber kommt wirklich extrem darauf an, was für ein Morgen es ist. Ob ich gerade Musik auf dem Programm habe oder eben das andere. Aber ich schaue nicht mehr jeden Tag dort rein. Das bringt auch nicht viel. Also das bringt die tägliche, oder die, wir sagen nämlich, der tägliche Lärm oder Finanzmarkt, das ist wie die tägliche News. Oder die bringen ja eigentlich nicht so viel zu konsumieren, obwohl natürlich der Tagesanzeiger lesen viel bringt. Aber es ist ja eigentlich die grossen Bewegungen, die man mitbekommen hat. Und das kommt man auch, wenn man in den Monaten einst reinschaut, oder?
Kann man das zusammenfassen von der Musik? Sieht man es relativ deutlich, dass du mit deiner Band Hecht ein grosses Jahr gehabt hast. Sehr viele Konzerte, sehr viele Tickets können verkaufen für Festivalshows. Ein Top-10-Hit.
Je weiter ich mich entferne, desto mehr was die Welt so sehen.
Kannst du ganz kurz sagen, wie du mit deinem Startup-Projekt unterwegs bist? Wie ist das Jahr schon gesehen?
Hey, es ist gut. Es läuft gut. Wir können uns selber tragen. Also wir haben keine fremden Investoren. Das ist für ein Startup schon sehr viel. Also wir sind selbsttragend. Wir können uns auch einen Lohn zahlen. Aber es ist ein Startup. Also man muss jetzt noch nicht das Gefühl haben, wir schwimmen im Geld oder haben irgendwie einfach Führungsgeld, sondern wir sind das am Aufbauen. Wir sind sehr zufrieden. Wir haben sehr loyale Kunden, aber das ist noch der Anfang. Also wir sind wirklich jetzt noch nicht dort, wo man muss sagen, ja, wir können uns hindern lernen.
Also man merkt, da ist eine Leidenschaft. Das sind zwei grosse Leidenschaften in deinem Leben, zwei aber auch sehr unterschiedliche Berufe, die du eigentlich verfolgst. Ganz direkt gefragt, welches ist dein Haupteinkommen? Musik oder die Finanzen?
Hey, es ist mega lustig. Es ist ganz, ganz lang. Also ich bin jetzt, glaube ich, habe im 06 aufgehört studieren. Das sind eigentlich fast 19 Jahre. Ich würde sagen, es sind 17 Jahre, ist immer mein Brotjob eigentlich mein Haupteinkommen gewesen.
Und das meinst du mit der Bank?
Und genau, mit der Finanzindustrie eigentlich. Und jetzt, in den letzten 1,5 Jahren, ist es so, dass ich eigentlich natürlich massiv weniger verdiene in einem Startup. Also wir zahlen uns einfach so einen Minimumlohn aus. Und eigentlich mein Leben finanziere mit Hecht.
Nur du oder die ganze gedacht? Band?
Die ganze Band. Also wir leben von dem, aber wir schaffen da sehr viel für das. Es ist also, dass es ist sehr viel, glaube ich, wir denken, dass ich einfach noch schön nebenzu noch ein bisschen Hecht mache, sondern es ist momentan viel, viel mehr und viel intensiver. Und zum Glück können wir von dem jetzt momentan leben, aber das ist ganz, ganz lang überhaupt keine Realität gewesen für uns.
Da hatte ich mehrere Fragen im Kopf. Ich glaube mit der schnell an. Weißt du noch den Moment, wo du gefunden hast, Musik ist jetzt mein Job. Ist da wie etwas passiert in deinem Kopf? Ist das ein langes Anbögen gesehen oder hat es plötzlich Aha gemacht? Und, also du hast ja wie beides. Also du musst dich jetzt auch gar nicht so genau entscheiden. Aber
man muss sich schon entscheiden. Also es ist lustig und das ist auch etwas, was ich mir nicht kann, so, also rational erklären. Ich meine, ich habe in meinem Job einmal wieder die Möglichkeit gehabt, vielleicht auch noch einen Karriereschritt mehr zu machen. Aber das hat auch dazu irgendwie geführt, dass ich einfach weniger Zeit gehabt für Hecht. Und ja, dann muss man da irgendwie sagen, schau, ich kann jetzt einfach nicht an das Konzert gehen oder ich kann nicht ins Studio gehen, sondern ich muss jetzt einfach in diesem Job eigentlich 5 Tage in der Woche. Und das, ich habe das wie anders gespürt. Ich habe unbedingt immer Zeit haben für Hecht und habe dann irgendwann auch entschieden, dass ich eigentlich mich in die Selbstständigkeit bewegen will, weil ich die Flexibilität brauche. Und ich glaube, ich habe wirklich für viele Karriereschritte auch Nein gesagt, immer wegen der Musik. Und habe mich schon ein bisschen entschieden, dass die Musik einfach, ich bringe das nicht weg. Also manchmal fällt mir ja auch, dass ich irgendwie denke, hey komm, das ist zu gut gewesen. Ich mache ja seit 28 Jahren Musik. Irgendwie, vielleicht ist das mal ein Kapitel, das dann auch vorbei ist. Aber es flasht mich einfach so, dass ich das immer wieder weitermache. Und ja, jetzt das im neuen Album habe ich schon müssen, richtig noch eins entscheiden, hey, machen wir das noch eins? Weil es einfach, jeder, der ein Album und so eine Tour macht, der muss einfach noch eins alles geben. So, und das haben wir auch gemacht, also die ganze Band.
Die Entscheidung betrifft ja dann nicht nur dich allein, also sowohl deine Band, aber auch, ich nehme auch deine Familie stark.
Voll.
Was sind da für Gespräche allenfalls abgelaufen?
Ja, ich meine, meine Frau, also Julia, die sagt einfach immer, du erzählst mir, was du erzählen willst, aber du wirst immer Musik machen. Ich meine, sie weiss ja genau, dass das meine grosse Leidenschaft ist. Und es ist lange Realität gewesen, dass es ein Hobby sein müsste. Aber sie findet schon, hey, also, ich meine, wenn wir jetzt von dem leben können, dann mach doch das einfach. Von dem hast du ja immer geträumt. Und ich habe so ein Sicherheitsdenken, dass ich wie noch will, auch das andere Leben nicht ganz aufgeben. Aber die Gespräche sind schon so, dass man, hey, das ist doch jetzt dein Job, jetzt mach das richtig und bin einfach dankbar, dass so viele Leute kommen und dass das so läuft.
Gibt es da einen Teil von dir, wo sich das auch nicht ganz zutraut, zu sagen, hey, ich glaube jetzt, also gibt es da irgendetwas,
was dich bremst?
Kannst du das beschreiben?
Hey, es ist mega fest irgendwie so in mir verankert, einfach irgendwie so einen doppelten Boden zu haben. Und das ist vielleicht auch nicht so cool. Ich meine, cool ist ja zu sagen, hey, ich habe nur einen Plan A und es ist, ich gebe Vollgas und ich habe gar keinen Plan B. Aber ich habe schon so ein Ding. Ich meine, wir haben 3 Kinder, wir reiten in der riesen Welle in der Musik. Aber ich meine, wir sind nicht zu lange in der Musik, um zu wissen, dass es einmal so eine Welle brechen kann. Und ich will Dinge nicht müssen ins Studio und denken, hey, wenn dieser Song in den Radios kommt, dann gibt es einfach keine Sommerferien. Jetzt ganz blöd gesagt. Und wegen dem ist es wie für mich irgendwie nie eine Option gewesen, einfach nur loszulassen. Aber es ist auch eine Schwäche. Also ich wünschte eigentlich, ich könnte ein bisschen relaxter sein und finde, hey, jetzt läuft der Töff, jetzt haben wir so lange daran geschafft, die ganze Band. Jetzt genießt man einfach mal 3 Jahre und wenn kein Konzert, dann ist es einfach mal geil, ein bisschen am Letten zu hängen und dann, wenn die Kinder von der Schule kommen, ist man einfach ready. Also weißt du, ich meine, es ist, wieso ich das nicht ganz kann, ist glaube ich einfach vielleicht auch vielleicht tief in der Zeit irgendwie. Aber ich finde das nicht nur positiv. Also ich merke, dass ich manchmal mega struggle, weil ich das in mir innen habe. So.
Was bräuchte es denn umgekehrt, weißt, damit du es damit wie könntest du sagen, okay, ich gehe jetzt voll auf die Musik und wenn es dann mal nicht mehr so läuft und nicht mehr all die Shows ausverkauft sind, dann chillen sie auch mal ein bisschen.
Also wir gehen voll auf die Musik. Also wir haben wirklich, jetzt für das Album zum Beispiel, bin ich 12 Wochen im Studio gewesen. Also das sind irgendwie 3 Monate, wo ich gar nicht sozusagen etwas anderes gemacht habe. Also wir sind schon voll all in. Aber es ist einfach, wenn es dann mal nicht all-in ist, habe ich immer noch das Bedürfnis, etwas zu machen. Aber was es bräuchte, ich weiß es nicht, ich glaube, mehr einfach vielleicht noch ein bisschen näher bei mir selber zu sein und einfach das noch ein bisschen mehr zulassen. Aber es ist, wie gesagt, auch ein riesen für mich so eine Erleichterung, dass ich muss nie etwas in der Musik machen. Wir haben zum Beispiel fast keinen Sponsor. Also wir haben, glaube ich, das Jahr gar keinen Sponsoring-Deal gehabt. Also wir haben von niemandem, von keiner Firma Geld bekommen und das nach aussen müssen tragen. Und das schätzen wir mega. Wir müssen nicht auf einem Plakat fahren und sagen, hey, das Getränk, das ist das Beste oder irgendetwas. Und das gibt uns die Freiheit und die Lockerheit, die bei Hecht. Wegen dem bin ich lieber ein bisschen am Hustlen noch und noch etwas anderes am Aufbauen, als so mega angewiesen sein auf das Leben. Weil es ist einfach auch ein kleiner Markt. Es ist wirklich einfach... Wir sind nicht in Amerika und auch nicht in Deutschland. Das muss man sich einfach schon auch bewusst sein. So.
Und man merkt ja auch, die Finanzen, die bereiten dir ja auch Freude. Du machst es gerne, das hat man jetzt von Anfang an gehört. Was ich noch interessant finde, du hast kürzlich in einem Interview gesagt, es war mit der Schweizer Illustrierten, du hättest die zwei Welten wie lange Ja. Versucht auch ganz klar zu trennen und zum Beispiel in der Finanzbranche auch niemandem davon erzählt, dass du Musik machst. Ja. Also warum hast du das so getrennt? Hast du Angst gehabt vor Reaktionen oder was?
Ja, mega ja? fest. Ich habe natürlich, als ich angefangen habe nach dem Studium, habe ich natürlich zeigen, dass ich das begreife und dass ich checke, was es da geht. Und dann habe ich immer gefunden, als wenn ich jetzt noch erzähle, dass ich irgendeine Musik mache, habe ich das Gefühl, ja, der meint das gar nicht ernst und so. Und ich hatte mega Angst vor der, dass die das irgendwie nicht checken und ja, dass die das wie finden, hey, dann ist der sicher nicht so kompetent. Und mit den Jahren habe ich wie gefunden, hey, ich kann das jetzt auch nicht mehr. Erstens mal haben mich die Leute auch erkannt.
Ich kann sagen, die haben doch das irgendwie gesehen. Also.
Ja, und es ist auch irgendwie ist wie so, kommt man irgendwie an einen Punkt im Leben, wo man findet, hey, look, jetzt bin ich einfach das. Also ich, das ist jetzt einfach mein Leben, das hat sich so ergeben. Ich habe das ja nicht auf dem Reissbrett gedacht, ich mache jetzt zuerst 20 Jahre in der Finanzindustrie und dann wird meine Band so gross sein, dass ich das nicht mehr, sondern es ist ja einfach so passiert. Und wieso soll ich jetzt einfach nicht zu dem stehen und auch das nach außen tragen? Aber ich bin natürlich am liebsten, in meiner Vorstellung bin ich Musiker. Also das ist das, was ich am liebsten mache, aber ich wollte jetzt nicht irgendein anderes verheimlichen. Und es hat ein bisschen einen Weg gebraucht, so. Die Erkenntnis, dass ich das kann sein, es hat mich, ja, eigentlich, das ist erst die letzten zwei Jahre, wo ich so gefunden habe, jetzt sage ich einfach die Interview, was ich mache. So.
Ist gut. Vermischen sich die Welten fest oder ist das auch so, weißt du, ich stelle mir jetzt vor, kommen Fans und sprechen dich auf die Startup an? Oder
nein, das
sagen im Büro dann umgekehrt Leute so, hey, der Song ist jetzt wirklich hurengeil? Oder ist das eher drin?
Nein, es gibt eher, dass ich im beruflichen Bereich unterwegs bin und mich jemand anspricht. Also was zum Beispiel passiert ist, dass ich irgendwo bin, jetzt eher im Finanzbereich, und dann läuft jemand irgendwie mit einem Anzug mir entgegen und sagt «Hallo?» Und dann denke ich, oh, den müsste ich irgendwie können. Und dann sage ich auch «Ja, grüezi, können wir uns?» Und dann sagt er «Ja, du bist doch einfach der von Hecht.» Und dann denke ich so, «Ah ja, stimmt!» Aber das ist manchmal schon so ein bisschen. Aber sonst ist es eigentlich recht Trend. Das ist irgendwie... Also in der Musik spricht mich eigentlich niemand darauf an, ich habe dich noch gesehen im Startup. Wir sind ja nicht so gross. Es ist nicht, dass wir jetzt ein riesen Player sind. Wir sind ja nicht irgendwie UBS. Also es ist auch ein Nischen-Player. Oder?
Was war eigentlich zuerst gewesen? Sind zuerst quasi so Zahlen in deinem Leben? Ist es zuerst Musik gewesen, beides gleichzeitig? Kannst, wenn du ein bisschen zurückschaust?
Es ist klar Musik gewesen. Also es ist, ich mache seit 16 Schülerband Musik. Ich bin jetzt 45. Das ist... eine mega lange Zeit und das sind 29 Jahre, das ist wirklich krass. Und eben mit dem Gregor, der unsere Band spielt, mache ich seit 29 Jahren zusammen Musik. Und hat sich einfach, das ist immer konstanter gewesen. Und dann sind wir studieren und dann hat es mit der Band einfach nicht so geklappt. Also es hat einfach uns niemand hören, das ist eigentlich die Realität. Und wir haben aber nicht aufgehört, Musik zu machen, sondern sind einfach immer ein bisschen dran geblieben und wirklich auch nicht wegen dem Erfolg. Es hat niemand gesagt, hey, ich sehe etwas in euch mit der Musik, ihr müsst unbedingt, sondern das war einfach unsere Freude die ganze Zeit. Und eben, zum Beispiel, er ist Maschinenbau studieren, ich habe Volkswirtschaft studiert. Und dann hat einfach plötzlich das mit Hechten so angefangen. Und währenddem haben wir Jobs gehabt, haben Familie gegründet und alles, aber die Musik konstant, das war eigentlich immer gewesen. Und wegen dem war definitiv zuerst Emotion Musik und ist immer noch. Oder? Und das Zahlending ist einfach, das ist mir jetzt relativ einfach gefallen. Wegen dem habe ich gefunden, ja, machen wir das auch noch.
Vielleicht wäre es noch interessant, für die, die dich jetzt auch vor allem von Hecht kennen, weißt du, wie du angefangen hast musikalisch? Ja. Ich weiss, jemand aus welcher musikalischen Richtung kommst. Ihr habt Englisch gesungen und so. Genau. Magst du das kurz erzählen, wie ihr dort unterwegs seid und wie vielleicht auch der Switch zum Mundart entstanden ist?
Ja, also was spannend ist eigentlich, ich habe ganz lange gar keine Musik gemacht. Ich habe mega viel Sport gemacht. Ich habe 3 bis 4 Mal in der Woche Handball gespielt und trainiert. Und das war meine grosse Leidenschaft. Und dann mit 16...
Also Traum-Handballstar?
Ja, so ein bisschen. Ja. Also, so ein bisschen ja, und, also auch in der höchsten Juniorenliga gespielt und das mega Welle. Und dann eins mit 16 so eine elektrische Gitarre in der Hand. Das ist wirklich so ein Moment, wo ich mich mal erinnere, okay, das ist... Ey, das hat mich voll gepackt. Und dann habe ich erst auf Gitarre spielen mit 16. Also ich habe jetzt nicht irgendwie eine riesen Ausbildung als 7-Jähriger angefangen. Und, so. Und dann, aber glaube ein halbes Jahr später, eine Band gegründet. Also 3 Jahre gehört und dann hat man eine Band gegründet. Und dann mega fest Oasis-Fan gewesen und mega so das Britpop-Fieber hat uns gepackt. Und dann, ja, immer schon besser auf der Bühne gewesen als das Songwriting, sage ich mal. Mega viel Konzerte. Und dann bin ich beruflich auf London gekommen und habe dann dort eigentlich, bin ich viel privater Konzert gegangen. und habe dann wie gecheckt, dass die Engländer wirklich die Songs von Arctic Monkeys, die können die Songs auswendig. Und die Texte, das sagt denen auch etwas. Und ich meine, wir als Schweizer, obwohl wir auch gut Englisch können, ist es doch so, dass wir einfach irgendwie, für uns ist es einfach ein geiler Song. Und dann habe ich gecheckt, hey, ich kann nie so Songs schreiben. Ich werde nie können das Gefühl überbringen, wie ein Englischsprechender das kann machen. Und dann habe ich die ersten Songs habe ich in London auf Mundart getextet, noch mit also Instrumentals, die noch auf Englisch waren früher. Und dann habe ich so wie meine Sprache müssen entdecken, wie das auf Mundart geht. Und das sind so die ersten Songs gekommen. Aber dann ist es noch ewig gegangen, bis wir dann mit Hecht den ersten Song rausgegeben haben. Und dann ist es aber gerade von Anfang an, hat man so gemerkt, ah, das finden aber jetzt die Leute irgendwie, da passiert etwas anderes als mit meinen englischen Songs.
Magst du dich erinnern, was so der erste schweizerdeutsche Refrain war? Oder was für ein Song das
ja,
war?
Ja, ich weiß. Den möchte ich gerne schon hören.
Ja, ich weiß, es ist der erste Song, den wir rausgegeben haben. Nicht der erste Song, den wir rausgegeben haben, aber es ist, der heisst «Dancer», der Song. Und der Song, der Refrain, das ist der erste Ding, den ich wirklich gehabt habe. Jetzt hätte ich die Chance, dir etwas Gutes zu erzählen. Irgendetwas, was dich glücklich macht. Chance, dir etwas Gutes zu erzählen. Irgendetwas, was dich glücklich macht. Eine schöne Geschichte. Das ist der erste. Und es war mega punkig und ich habe ganz viele Texte, ganz wenig Zeit reingemurkt. Weil ich habe dort noch gefunden, also wenn man lange Töne singt im Mundart, dann ist das so wie Plüsch. Und ich kann natürlich nicht wollen, so Töne wie Plüsch. Es sind alles noch die so Sachen, die man sich im Kopf überlegt hat. Und ja, aber man muss sich so ein bisschen finden, natürlich im Text.
Ich würde mega gerne noch mehr über die Musik nachher reden. Es nimmt mich noch schnell wundern, du hast Handball auch noch erwähnt, der Sport. Mm. Bist du ein ehrgeiziger Typ? Schon immer gesehen. Das, ich höre das da raus. Und
ja, das ist, glaube ich, schon so.
Also nimmst du dir das Ziel, egal was du machst?
Ja, ich glaube, ich bin schon. Ich glaube, ich bin so jemand. Niemand hat mir gesagt, so, hey, du bist unfassbar. Also gut, mal im Sport eigentlich schon noch, aber ich eigentlich, bin immer so ein Beispiel für einfach Gas geben und etwas zu wollen. Oder? Und wir hätten so eine Talentkultur, das ist ein riesiges Talent und hast du mir das gehört singen? Mir hat nie jemand gesagt, hey, das ist jetzt also wirklich die Stimme oder das Songwriting, das man noch nie gehört hat. Aber ich bin eher ein Beispiel für einfach, sich Ziel setzen und das mega verfolgen. Und das liebt mir aber auch so. Das kann ich gut so etwas dann fokussieren und Gas geben.
Und Leute mitnehmen, dabei würde ich jetzt mal sagen, Fuss.
Ja. Ja, und Leute motivieren um mich herum, komm, wir machen das jetzt und so. Und das liebt mir jetzt eher als, also es ist mir einfach nicht gegeben, jetzt irgendwie eine Stimme bekommen, wo alle sagen, hey, look, der muss einfach einen Refrain singen und alle. Und ja, dann muss man auch mal ein bisschen älter werden, um das zu checken. Oder mit 19 willst du einfach der Musikstar sein, wo, oder der Rockstar, wo einfach alle anhimmelt. Und das bin ich nie gewesen, obwohl ich auf der Bühne gestanden bin.
Was bist du nie gewesen?
Einfach so eine Instant Star oder eine Instant Entdeckung, wo man müssen sagen, hey, dann müssen wir jetzt unter Vertrag nehmen. Also wir sind wirklich, ich meine, wir sind, unser erster Vertrag mit Hecht haben wir unterschrieben, glaube mit, ich würde sagen, 30. Also ich meine, es ist einfach, also weißt, es ist
viele schon aufgehört in dem Alter.
Also aber viele haben schon den Zegel gestrichen, genau.
Man hört ja schon so ein bisschen aus, der Ehrgeiz ist schon mal sehr wichtig, um irgendwie dranbleiben. Ich meine, Hecht geht es jetzt seit bald 15 Jahren und die Band wächst und wächst, beziehungsweise der Erfolg. Es kommen immer neue Erfolge dazu. Wir haben uns auch ein bisschen gefragt, wie geht das? Also was braucht es dafür? Ist es Ausdauer, Ehrgeiz oder was würdest du sagen, was gehört alles dazu?
Hey, es ist mega schwierig, das zu sagen. Es ist, was wir sicher können sagen, ist, wir haben mit diesen 5 Leuten wirklich ein, glaube ich, so eine recht magische Konstellation. Und das ist nicht nur jetzt auf der musikalischen Sicht, sondern auch einfach so eine Band aufzubringen, ist wirklich auch viel Arbeit. Und es ist viel Koordination, Admin und wir vereinen wie mit diesen 5 Leuten, glaube ich, mega viel Disziplinen. Das ist wirklich krass. Das ist, die Grafik macht unseren Bassisten viel und macht einfach alles, also jeglichen Output, den wir grafisch haben, macht er. Er hat das nicht studiert, sondern er hat einfach angefangen vor 10 Jahren, okay, wir brauchen einen Flyer und macht das alles. Und wir haben Chefproduktion, unser Drummer, der Chris, der hat das auch nicht irgendwie gelernt, sondern er managt ganze Hallenstadion-Shows. Wir haben im Social-Media-Bereich, oder also der Krieger, der sich jede Woche überlegt, was machen wir jetzt genau. Das ist wirklich so, wir haben eigentlich wie Sport Erfolg gehabt, jeder hat so wie einen Job gelernt. Und das kommt jetzt aber wieder zu gut in einer Band, die wir eigentlich immer haben wollen. Und das ist eigentlich sicher ein Faktor, den ich beschreiben kann, wo uns mega zu gut kommt. Und der Rest ist, glaube ich, einfach auch, wir haben mit den Leuten, die uns schauen können, ich glaube, einfach mega, also die Leute checken, glaube, hey, look, die meinen das wirklich, die flasht das selber und das macht es uns auch auf der Bühne. Und irgendwie gönnen die uns das und können wir schauen. Aber so genau kann ich das auch nicht sagen. Das ist einfach, wir hoffen einfach, dass das so bleibt.
Ich würde sagen, da lässt du jetzt einen entscheidenden Faktor raus und das ist Musik. Ganz, genau. Ganz augenscheinlich. Weißt du, also du hast jetzt auch ein bisschen dich unter den Scheffel gestellt, aber weißt du inzwischen, nach dem Fall 29 Jahre auch Song schreiben, was funktioniert? Also kannst du dir das erklären, warum jetzt auch die Hechtsongs funktionieren? Das sind ganz viele Songs, die Millionen von Plays haben. Also das kann man heute ja nachschauen, dank der Zahlen. Und das ist einfach in einem kleinen Land wie der Schweiz bemerkenswert.
Ja, danke. Ja, das ist, also ich finde immer noch Songschreiben ganz eine mühsame Disziplin. Ich finde das wirklich etwas vom, wie soll ich das sagen, ineffizientesten, was es gibt. Aber ich gebe mir das sehr gerne.
Entspricht
aber
nicht zu deinem Naturell vielleicht?
Ja, es ist einfach, es ist wirklich vom Scheitern geprägt. Oder? Also wir gehen in die Band rum, das ist bei uns im zweiten Untergeschoss. Und jetzt ist durch grusiges Wetter, dann ist es okay. Aber es ist auch manchmal einfach im Juli und es ist 30 Grad. Und wir haben eine Idee im Kopf und wir verfolgen die 8 Stunden. Und man muss ja daran glauben, sonst passiert es ja so nicht. Und dann muss man aber nach 8 Stunden arbeiten, kann man Play drücken und hören und finden, es ist eigentlich ein Scheiß. Und ich finde, das ist das Scheitern immer wieder eingehen. Und sagen, ja, komm, dann schreibe ich halt noch 5 weitere, bis wieder einer kommt, wo ich finde, das ist cool und wo ich dann auch den anderen Leuten zeige. Und ich glaube, das ist der eine Faktor, dass man sicher einen Film muss schreiben. Und das andere ist, ich glaube, was ich gut kann, ist, so wie mir das, ich habe eine grosse Vorstellungskraft, also in allen Bereichen. Ich kann mir wie vorstellen, ist der Song, wenn wir jetzt im Hallenstadion spielen, singen dort die Leute mit. So. Ist das ein geiler Moment?
Das ist so Messlatte, oder?
Ja, genau. Das ist für mich so intern, für mich mache ich die Augen und denke, ja, aber ist es denn geil? Oder ist es einfach so ein anderer Song? Weißt du, so, wo ich finde, ja, der braucht jetzt nicht noch, der braucht die Welt nicht so. Und ich versuche natürlich möglichst viel von denen zu schreiben, wo ich mir da gut zutue und mir das vorstellen kann. Aber das klingt mir ja lange nicht immer. Also, ja. Aber das ist, und wir geben uns auch mega Mühe. Also wir geben uns einfach auch mega Mühe mit den Arrangements und so. Es ist viel Leidenschaft dabei.
Braucht es auch Kompromiss, um gerade so die breite Masse zu erreichen oder auch, um davon zu leben?
Hey, ich bilde mir jetzt ein, dass wir jetzt nicht fest, ich glaube, das, was wir machen, ist sehr poppig. Also es ist sehr, ich könnte dem auch sagen, massentauglich irgendwo durch. Also es ist sicher nicht jetzt irgendwie edgy, dass man muss sagen, hey, lass das mal an, das könnte noch 5% von der Bevölkerung überhaupt irgendwie. Aber das ist schon immer so gewesen. Ich hätte jetzt nie müssen aus Erfolg Gedanken sagen, ach, ich will doch den Refrain noch ein bisschen hookiger machen, sondern ich habe schon immer den hookigsten Refrain gesucht eigentlich. Und ja, aber es ist für mich nicht ein Kompromiss. Wir suchen eigentlich wirklich die besten Songs und haben uns auch von dem Indie-Gedanken, so dass du mit 20 bis 30 so hast, hey, wie Indie sind ihr und wie angesetzt, haben wir das komplett können lösen. So, das ist irgendwie so, wir finden einfach einen geilen Song. So. Und wenn das mit Autotune ist, muss Autotune drauf, und wenn das Autotune nicht muss drauf sein, dann können, also wir sind dort recht schamlos eigentlich. Wir greifen in jeden Topf, was geht irgendwie. Mhm. So.
Und ihr habt natürlich auch eine Validierung über das Publikum. Das, genau, ist ja dann sicher sehr, sehr schön und treibt einem auch weiter. Ich habe noch ein bisschen rausgehört, ihr habt ja auch vor dem letzten Album, das habe ich auch auf Social Media gehört, überlegt, ob ihr das jetzt nochmal machen wollt. Mhm. Warum? Also, es ist ja immer gut gelaufen.
Ja, aber es ist, ich glaube, vor dem letzten Album oder nach der letzten Tour ist auch vor allem bei mir eine riesen Erschöpfung da gewesen. So. Es ist,
das ist ungefähr wann gewesen, zum
Schluss? Ja, das war im 23. gewesen, also nach der Festivals 23. Und es ist dort wirklich viel zusammengekommen, auch bei mir, auch privat. Es war einfach eine mega stressige Zeit gewesen. Und es ist schon, oder? So eine Band zu haben, das ist, man muss sich das vorstellen, es geht wie jede Faser von deinem Leben. Es geht alle noch rein, oder? Du bist auf Social Media, du bist am Song schreiben, du bist am Interviews geben. Und eigentlich, es gibt ein Leben und alles, was nicht ausgefüllt ist von dem Leben, fließt irgendwo so heimlich, fließt die Band so ein bisschen in die Ritze rein. Und plötzlich hat man das Gefühl, hey, die Band dominiert so stark mein Leben. Und gleichzeitig ist es so, dass ein Anfang von einem Albumzyklus fängt eigentlich vor allem bei mir an. Das ist mit den Songs. Also ich werde extrem getragen von der ganzen Band. Also das ist überhaupt nicht irgendeine Kritik an die Band, sondern es ist mir einfach ein Fakt, dass am Anfang fangen die Songs bei mir an. Und ich bin allein, aber nicht, dass sie nicht weiter dabei sind, sondern ich muss irgendwie allein sein. So. Und dann ist man so erschöpft und findet, also ist jetzt der nächste Schritt, dass ich allein Band rumgehe und Songs schreibe. Und dann habe ich wie gefunden, hey, ich kann das im Fall glaube ich, nicht mehr. Und dann haben wir lange diskutiert und ich habe eigentlich auch mal gesagt, hey, look, ich bin nicht sicher, ob es ein Album gibt. Und dann ist wirklich mehr so ein bisschen plötzlich wieder gekommen, so. Ah ja, gleich wieder Gitarre in die Hand genommen. Ja, also der Song, den muss ich jetzt mir mal aufschreiben, der ist jetzt mal gut und so. Und dann habe ich eigentlich so ein bisschen fast schon heimlich die Songs geschrieben und dann irgendeins der Band gesagt, hey, 5 Songs haben wir so. Und dann geht es wieder weiter. Und ich glaube,
das ist ein super... Hast du dir den Druck rausgenommen in dem Moment? Oder wie?
Ich glaube, ich habe mir selber den Druck rausgenommen. Und ich glaube auch zwischenmenschlich ist es auch nicht immer einfach. Oder wir sind so nah aufeinander immer. Hey, wir sind alle auch in einem Prozess vom Älterwerden. Also das ist einfach auch so. Es ist ein alle ein bisschen Lebens... Oder? Wir haben Familie, wir haben Freundinnen, wir haben... Also es ist ja eine sehr komplexe Geschichte. Und ich glaube, es hat auch ein bisschen gebraucht im Sinne von, dass wir uns noch eins haben müssen oder wollen füreinander wie entscheiden. Weil wir sagten ja 3 Jahre ja. So 3 Jahre sehen wir uns fast jeden Tag, hören uns jeden Tag, schreiben uns garantiert jeden Tag auf WhatsApp. Und das muss man schon wieder ein bisschen wählen. So. Aber noch, zum Glück haben wir das gemacht, aber es ist nicht so, dass... Ich würde einfach auch sagen, dass es nicht so ist, hey, look, die sind auf der Erfolgswelle, es ist einfach alles klar. Es ist wirklich einfach auch so viel Arbeit, dass es nicht immer nur so klar ist.
2 kurze Aspekte gerne in dem Sinne aufnehmen. Zum einen haben die anderen dann auch relativ schnell gesagt, wir sind wieder dabei, wo die 5 Songs rein, vorgesetzt hast. Hat das noch Überzeugungsarbeit gebraucht und das andere naheliegend, dass natürlich auch das Umfeld das muss mittragen, oder? Also das sind ja dann neben euch 5 nochmal 5 Umfelder mit dran.
Unbedingt, ja. Also ich glaube, es war für sie immer so gewesen, hey, look, also das ist für sie glaube ich, auch nicht nur klar gewesen, dass sie dabei sind. Und ich glaube, jeder hat sich das mega fest überlegt. Und es sind auch die ersten Songs, sind auch sehr, sehr persönliche Songs gewesen, wo auch nicht ganz klar ist, dass eine Band sagt, ja, okay, das tragen wir jetzt mit, weil es ja sehr persönlich ist. Aber zum Glück ja, sind sie dabei gewesen und haben auch vor allem auch natürlich ein Umfeld, das das auch mitträgt, wie ich das auch habe. Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass das irgendwie so vereinbart kann sein. Also das ist wirklich, ja, aber wir haben eigentlich auch einen Wochenendjob. Das ist auch von der Vereinbarkeit her nicht irgendwie so, dass man muss sagen, dass das für alle klar ist. Und ja, wir haben, glaube ich, schon zu allem Ja gesagt und sind natürlich jetzt mega glücklich, wie das Resultat ist, eben, wie du eingangs gesagt hast, dass es noch eins hätte grösser werden können. Aber das war überhaupt nicht klar gewesen von uns vor 2 Jahren. Also wir sind eher so, ich habe eher Angst gehabt, ey, jetzt könnte es mal mega viel kleiner werden. So.
Die Songs, die persönlich hast du gerade noch nicht angesprochen, das sind auf dem neuen Album ein paar, wo man das Gefühl hat, das kommt sehr von dir aus, Blau im Grau.
Ich habe mich schon lange verloren und ich habe Angst, ich verliere dich auch. Wir haben uns doch so viel geschworen, ich brauche dein Blau im Grau.
Urisch finde ich auch so eine Nummer.
Ich bin deine Nähe am Suchen, ich denke immer noch an uns. Ich denke immer noch an uns.
Mein Name.
Von dir habe ich meinen Namen, mein Ohr. Gleich fällt es wenig wohl. Was ich dir schon lange will sagen, habe jede Nacht Angst, ohne dich zu leben.
Im blauen Gras singst du auch von einem Hilfeschrei. Du hast dich verloren. Ist das das genau, was du jetzt beschrieben hast? Oder wo bist du verloren gegangen?
Ja, in dem immer mehr Wellen mit der Band. Und eigentlich dann die ganz wichtigen Sachen fast ein bisschen zu vernachlässigen. Oder? Also Familie und Frau. Oder? Also das ist ganz konkret um das. Oder? Also, und wenn man das dann merkt, verschieben sich die Prioritäten schon noch eins anders. Also nein, ich will, das Wichtigste ist für mich eigentlich meine Frau und meine Familie, also meine Kinder. Und wenn man aber einfach die ganze Zeit auf der Bühne steht, kann man schon sagen, es ist für mich das Wichtigste. Aber wenn man ja nicht rum ist, spricht das ja auch eine andere Sprache, zum Beispiel. Oder? Und wegen dem ist das schon auch ein Verlieren manchmal von Prioritäten und Fokus und sozialem Tier, wo man eigentlich auch ist. Oder? Also es ist irgendwie... Ja, und das Navigieren zwischen Sachen wollen, aber auch Sachen können zu genießen und auch das Umfeld unterstützen und alles, das finde ich kein einfach. So ein bisschen. Und bin weit weg in diesem Bereich Lotschläger so zu geben. Das ist einfach heftig, finde ich.
Und gleich, man bekommt den Eindruck, du hast so einen Weg gefunden.
Ist immer noch Work in Progress?
Oder ist es Work in Progress?
Es ist Work in Progress, aber ich glaube, wir haben... Aber da gibt es verschiedene Layers. Also es gibt einen Beziehungslayer und da gibt es einen Bandlayer. Also ich glaube, wir haben da, momentan sind wir an einem guten Ort, aber das ist jetzt nicht irgendwie ein Gleichgewicht, das einfach für ewig so hebt, sondern es ist mehr einfach etwas, wo man daran arbeiten kann. Aber es hat mich sicher geprägt, die letzten zwei Jahre, das herauszufinden oder mehr an das Gleichgewicht heranzukommen, das für alle gut ist.
Ist es denn schön, berühmt zu sein?
Hey, ich bin jetzt wirklich nicht wirklich so berühmt. Ich komme einen kleinen Vorgeschmack über. Es hat sich in diesem Jahr massiv verändert. Also jetzt, ich bin gestern einkaufen in Coop. Da ist jemand hinter dem Gestell vorgekommen. Und ich habe so gemerkt, der ist immer so ein bisschen bei mir. Und dann habe ich das schon mal angeschaut und gedacht, ja, der ist recht nicht bei mir. Und der hat wirklich gesagt, du bist doch davon echt. und das ist eigentlich jetzt jeden Tag so. Also wenn ich irgendwo bin, dann erkennen mich die Leute. Meistens mega positiv, aber es ist vor allem im Familienkontext einfach manchmal nervig. Also es ist, die sind meint,
dass... nicht ungestört sein?
Ja, und einfach auch beobachtet sein. Also keine Ahnung, wenn du mit dem Dritten, mit dem Kind irgendwo bist, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind irgendwie nicht ganz richtig tut, zum Beispiel recht gross. Und dann... musst du ja mit dem Kind intensiv arbeiten und reden und machen. Und dann weisst du einfach, ja, jetzt sind wir am Schleifschuh fahren und da schaut sicher einer zu, der mich erkennt. Das sind so die negativen Sachen. Aber ich meine, ich stelle mir das, aber ich bin ja auf einer Skala von 1 bis 10 berühmt, bin ich ein 2 oder ein 3, aber ich stelle mir das für wirklich bekannte Leute recht anstrengend vor, weil du einfach immer beobachtet bist. Aber ich meine, bei mir ist es easy und sehr schön auch. Ich meine, also ich habe das ganz lange und ich das sehr genossen, wie die Leute einfach wie ich gefunden habe, das ist wie ein Grabmesser, wie bekannt wir langsam sind, wenn mich jemand erkennt. Und jetzt ist es eher so, dass ich finde, ist immer gut, wenn mich niemand erkennt. So.
Ich befürchte, es wird nächstes Jahr nicht anders werden. Wir haben wenn man sich euren Tourplan anschaut. Ja. Also uns sind zwei Sachen aufgefallen. Erstens, die Schweizer Shows sind bis in Frühling praktisch ausverkauft.
Ja, das ist krass.
How?
Hey, look, das ist wirklich für uns das grösste Geschenk. Es ist wirklich crazy. Ich meine, wir haben in einer Woche vor Verkaufswoche 30'000 Tickets verkauft. Das ist wirklich crazy. Das ist auch für die Schweiz. Also es ist wirklich für uns jenseitig. Ja, hey, look, ich weiß es auch nicht, ich will das gar nicht fest besprechen, weil ich wirklich immer Angst habe, dass es mal aufhört. Aber es scheint einfach, wir geben wirklich, also wenn jemand schon mal Konzert ist von uns, wir geben wirklich alles auf dieser Bühne. Und das ist wirklich, wir sterben auf dieser Bühne für die Leute und ich glaube, die Leute geben uns das zurück, indem sie wiederkommen. Und sie, ich hoffe, sie gehen heim nach einem Konzert und finden, hey, look, ja, sie haben alles gegeben. So. Und ich glaube, wir haben so weit zusammen die Euphorie-Moment, zusammen mit dem Publikum. Und so läuft das irgendwie. Aber dass die dann so kommen, ich meine, das ist für uns überhaupt... Also, wenn wir die Tour angesagt haben, wo wir gesagt haben, wir spielen die grössten 3 Hallen von der Schweiz und gleichzeitig spielen wir aber jeden Club, jeder Stadt, die es eigentlich gibt, wo so ein bisschen die Grösse hat. Ich meine, da habe ich gesagt, ja, also... Und wenn das nicht klappt, das sind 50'000 Tickets. Oder? Mhm. Wenn wir im Gesamten 25'000 verkaufen, dann haben wir einfach ein Problem. Und ja, also das ist für uns überhaupt nicht so, dass wir immer finden, das ist safe, dass es so läuft. Oder, wir sind einfach mega glücklich, dass es so ist und hoffen, dass es noch so lange so ist. Aber ja, wer weiß.
Es könnte vielleicht auch mit dem zweiten Punkt zu tun haben, der uns aufgefallen ist. Und zwar, trotz eurem Erfolg, ihr spielt irgendwie von der Hundsverlochten bis ins Hallenstadion.
Ja,
also,
ja.
Wollt ihr das auch? Oder wie entscheidet ihr euch so, hey, okay, wo spielen wir jetzt? Gibt es jetzt Orte, wo vielleicht auch gar nicht mehr so zu uns passen? Gibt es das überhaupt?
Also wir finden natürlich kleine Clubs geil. Und so sind wir aufgewachsen. Also wir haben ganz lange in diesen Clubs gespielt. Und, also mit der vorherigen Band, da ist einfach niemand gekommen. Und wir finden so einen 600er Club oder 500er Club finden wir das Grösste. Das ist wirklich mega neu und es ist heiß und es ist cool. Und gleichzeitig haben wir einfach auch gesehen, dass wir sehen, ja, woher die Leute kommen, zum Beispiel ins Hallenstadion. Also du kannst ja schauen, woher die Leute kommen. Und die kommen eigentlich, die grösste Stadt ist Zürich, mit Abstand. Das ist 75% der Leute. Und dann ist Luzern. Und dann kommen eigentlich so Städte wie Bern und Basel. Aber also der Grossteil kommt von der Schweiz kommt nicht ins Hallenstadion. Das heisst, wir gehen zu den Leuten. Also wenn wir in Langenthal spielen oder in Herisau, dann die Leute, die wir dort sehen, die kommen tendenziell nicht ins Hallenstadion zum Beispiel.
Und kann man auch sagen, was ich glaube zu beobachten und auch schon von euch gehört habe, ist, dass sich das Publikum ein bisschen breiter wird. Oder? Das ist ja wahrscheinlich auch ein grosser. Also man muss wirklich nochmal festhalten, 5'000 Tickets sind viermal Hallenstadion ausverkauft. Das ist einfach extrem viel, wo so jetzt glaube ich keine Band im Mundartbereich ich gerade nachher würde machen. Hat das halt damit zu tun, dass sich das Publikum sich verbreitert hat? Würdest du das so noch erklären?
Ja, das, also wir sehen das ein bisschen, die Zahlen, also Spotify gibt ein bisschen Aufschluss auf das. Wobei dort natürlich die Frage ist, wer das alles los, also was die Abos sind und so, das ist nicht ganz klar. Aber ich glaube, es ist ein bisschen breiter geworden. Also ich glaube, wir haben immer die, so die 25 bis 35, das war so unser Publikum gewesen, oder 20 bis 35. Und ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen Jüngere dazu gewonnen und auch ein bisschen Ältere dazu gewonnen. So genau können wir das nicht sagen, aber ich glaube, wir sind noch eins, so ein bisschen, vor allem mit Mon Amour sind wir, glaube ich, recht in die Breite. Und das ist dann manchmal auch wieder ein bisschen ein Prozess. Dann musst du, wenn du dann raus schaust am Konzert, dann siehst du nicht nur noch einfach die Crowd, die jetzt im Durchschnitt 25 ist, sondern es ist wieder ein bisschen anders. Muss man sich auch wieder ein bisschen daran gewöhnen, aber es ist alles ein Prozess.
Ich spiele ja nicht nur in der Schweiz, ihr habt nächstes Jahr auch Shows in Deutschland und Österreich. Eine kleine banale Frage. Versteht ihr euch eigentlich?
Hey, das ist eine grosse Frage. Also, wir haben wirklich ja, zwei Konzerte in Deutschland gespielt letztes Jahr. Nein, das ist das Jahr. Das ist auch nicht das Jahr gewesen. Das ist das Jahr gewesen. Und dann haben wir, ich habe glaube fünf Songs auf Deutsch vorbereitet, also Hecht-Songs übersetzt auf Deutsch. Und dann haben wir in München und in Stuttgart die ersten zwei gespielt und die Leute haben wirklich gepfiffen. So. Also die haben also unbedingt auf Schweizer Mundart gespielt. Wir haben die Songs müssen noch einmal spielen. Und dann habe ich dann gedacht, ja, ah, das sind einfach so Heim wie Schweizer, die jetzt da sind. Und dann habe ich wirklich gefragt, ja, wer ist denn da Schweizer? Und es waren etwa so gefühlt 30% Schweizer und 70% Deutsche. Aber die haben einfach das wollen. Also die wollen, die können ja uns, schlussendlich macht es ja schon Sinn, die können unsere Mundart-Songs und wollen das dann auch hören. Und ich glaube, ja, das ist ja der Weg jetzt. Also wir haben lange jetzt rumgegeiert mit Deutsch singen und nicht. Und ich glaube, der Weg ist jetzt einfach, die Live-Madness auf Deutschland zu bringen. Und entweder gibt es genug Leute, die das geil finden und sonst ist es wie schwierig. Ich glaube, auf Deutsch zu singen. Aber es hat für mich auch jetzt einen rechten Prozess gebraucht, das zu verstehen. So.
Also jetzt gibt es Mundart, Luzern, Zürich, Deutsch genau. In Berlin. So, das kann man
jetzt
probieren.
Ja, das ist jetzt der Plan. Und ich meine, eben, also es ist nicht so wie in der Schweiz. Also wir haben dort, so, die Venues sind so halb voll bis jetzt. Aber es ist auch noch bis im Februar, März. Also es geht noch, ich glaube, das wird auch voll. Aber es ist nicht so wie, also es ist jetzt noch nicht Hecht Madness, wo in der Schweiz herrscht. Aber wir können uns das auch leisten. Das ist auch wirklich auch wichtig zu sagen. Ich meine, es ist so eine Tour, kostet richtig Geld. Und wir finanzieren das natürlich aus dem Geld, das wir in der Schweiz verdienen. Wegen dem, also eine Band, die Geld verdienen muss in so einer Deutschland-Abenteuer, ist das auch fast unmöglich. Also es ist schon noch crazy.
Ist die Schweiz aber dann umgekehrt auch ein bisschen zu klein? Also, oder ist das der Ehrgeiz, Neugier, die dich jetzt dort hin treibt? Wie würdest du das sagen? Du hast auch erwähnt, eben, der Markt ist beschränkt, klar, in der Schweiz.
Unser grosses Ziel wäre eigentlich, aber das ist eben neu der Stern, ob das überhaupt funktioniert. Aber wir haben einfach, wenn wir auf Tour gehen, dann ist eigentlich unsere Städte, die grösseren Städte in der Schweiz, sind eigentlich recht beschränkt. Und unser Ziel wäre eigentlich, wie wenn wir sagen, hey, das ist jetzt Hecht, wir gehen auf Tour, dass wir noch 5-6 deutsche Städte zunehmen. Und idealerweise sind wir irgendwann so gross in Deutschland, dass wir die könnten, so ein 1000er-Venue, das wäre unser Traum. So 6000er-Venues wären noch einst 3 oder 6 grosse wie Städte, die zusätzlich würden kommen, zusätzlich von der Schweiz. Aber ja, 1000 Leute zu finden in Köln und in Berlin, wo Hecht sehen, das ist nicht ganz eine einfache Aufgabe. Aber wir versuchen das jetzt mal und ich meine, wir haben auch kein Problem, nach 2 Jahren zu sagen, hey, okay, wir haben alles gegeben und es hat nicht funktioniert. Aber wir leisten uns den Ausflug so ein bisschen.
Man sieht, ja, also man braucht Ziel. Was mich noch wundert, du hast jetzt auch eure Konzerte mehrfach angesprochen, also das sind sehr energiegeladene Shows. Was machst du, wenn du nicht in Stimmung bist, um ein Konzert zu spielen? Wenn du keinen Bock hast. Hey, heute ist ein scheiß Tag, es ist dritte Heim, die Kinder haben genervt.
Ja. Hey, was mir hilft, ist wirklich Band. Ich glaube, es ist wirklich so eine, also ja, wir sind wirklich Freunde, das ist nicht irgendwie ein Marketing, sondern, und ich meine, da gibt es x Leute und auch ich, die einen Scheiss-Tag haben und dann kommen wir Backstage, wir essen meistens zusammen und irgendwie ist es wirklich einfach eine Freude, zusammen auf die Bühne zu gehen. Und das ist es. Und dann kommt auch noch das Adrenalin. Ich bin auch schon sogar schlecht, also ich bin sogar schon nicht gut gelaunt, auch nach dem Essen und alles auf die Bühne. Und irgendwie macht es dann gleich. Ja, es ist einfach schon noch crazy. Ich meine, wenn dich 500 Leute oder auch 1000 Leute einfach so anstrahlen, dann ist es irgendwie huere schwer, nicht dankbar zu sein und einfach angeschissen zu sein. Also, es fällt mir dann schwierig, die Mut zu behalten. So. Also, ja.
Glückliche Fügung. Habt ihr eine Drogenpolicy eigentlich bei euch? Von wegen Stimmen kommen wir jetzt spontan hin.
Ja, also wir sind alle nicht auf Drogen. Es ist, also Weisswein ist,
ist die Droge.
Das Härteste, was eigentlich so ein bisschen im Umlauf ist. Aber jetzt sind wir natürlich auch ruhiger geworden. Aber es ist irgendwie einfach, hey, wir haben mit 20 Musik gemacht, ist das noch ganz ein anderer Vibe. Das, ist eigentlich, das Konzert selber war fast schon Nebensache gewesen und alles rundherum ist mega wichtig gewesen. Und jetzt ist wirklich so ein bisschen, das Konzert ist der Main Act und dann trinken wir zusammen noch ein Bier und ab und zu geht es schon mal, geht es noch weiter. Aber also ich würde sagen, eins von 10 Mal. Und sonst ist Taschen packen auf den Zug oder ins Auto oder so. Also ist, man stellt sich das manchmal ein bisschen mehr Rock'n'Roll vor, als es ist. Aber es ist einfach ein Leben. So.
Dann will ich noch eine kurze Frage anschließen zu dem Konzert. Es ist, Hecht hat ja auch den Ruf, man kennt dich jetzt mit diesen Shows, dass es einfach abgeht. Was sagst du Leuten, die sagen, das ist eine Partyband?
Hey, ich glaube, ich wehre mich gar nicht so gegen das. Ich glaube, wir wollen ja, dass es mega energiegeladen ist. Und ob man jetzt sagt, energiegeladene Show oder Party, ich meine, es ist klar, dass Partyband ein bisschen abschätziger tönt, weil es halt sehr nach Après-Ski tönt. Aber schlussendlich ist es halt auch das, was wir wollen. Wir wollen ja, also nicht abschießen, sondern wir wollen einfach energieglatte Show. Und was ich glaube, was wirklich das Geheimnis ist von Leuten, die einfach noch nie an einem Konzert sind oder die, die schon mal an einem Konzert sind, ist, glaube ich, es gibt aber die Momente, wo dann mega ruhig ist. Also wir spielen Songs wie «Mein Name» oder «Nur eine Minute». Das sind 1000 Leute mucksmäuschen still.
Du sagst, nur eine Minute am Telefon. Nur das Gefühl, sie können zur Tür reinkommen. Ich will sie so gern zurück, alle für dich. Für immer, oder nur für heute.
Und ich glaube, das bringst du einfach bei der Skihütte-Party dann gleich nicht hin. Also es ist dann, die Leute sind, glaube ich, mega ready, um Energie loszuwerden, aber sie sind auch ready, um so ein bisschen emotional Sachen zu empfangen. Und so empfinde ich es eigentlich. Und das finde ich ein riesiges Geschenk. Also das ist irgendwie, dass beides möglich ist, so.
Wie teilst du eigentlich deine Energie auf, respektive auch deine Arbeitszeit, deine Jobs? Und wie findest du irgendwie auch noch Zeit für deine fünfköpfige Familie? Wie teilt man das auf?
Ja, also es ist schwierig. Es gibt einfach Phasen. Also wenn ich zum Beispiel viel live unterwegs bin, dann bin ich einfach an den Wochenenden, wo ja vor allem die Kinder viel Zeit haben und auch die Frau einfach zu wenig eigentlich daheim. Also das ist einfach so. Das ist einfach die Natur von der Sache, von so einem Job, dass man dann nicht da ist. Und man kann das auch biegen und man kann das auch so drehen und wenden, wie man will. Es ist einfach so. Also es ist, ich kann auch ganz knapp vom Soundcheck kommen oder irgendetwas, aber schlussendlich macht das einfach auch weh. Und es ist ein Teil von der negativen Seite. Und sonst versuche ich mich einfach so aufzuteilen, dass ich relativ mir klar bin, welche Blöcke das wenn stattfindet. Also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als im Büro zu sein, aber gleichzeitig eigentlich noch Hecht zu machen oder umgekehrt. Ich glaube, wenn man so ganz klar, wenn es nur 3 Stunden pro Tag ist, aber in diesen 3 Stunden fokussiert das macht, das hilft mir. Und ja, auch einfach präsent sein daheim. Also ich glaube, wenn wir nicht müssen, sind wir am Oben eigentlich immer daheim. Das, weil wir wissen, dass wir sonst schon viel weg sind. Also unter der Woche sind wir eigentlich, versuchen wir so viel wie möglich daheim zu sein.
Und man hört ja schon raus, das kommt viel Verständnis auch von deiner Familie. Ja. Deine Kinder, die verstehen deine Situation. Oder ist das manchmal noch schwierig, so ein bisschen klar zu machen, warum jetzt du am Wochenende halt wieder weg bist?
Ja, es ist eh schwierig, aber es ist, also ich meine, das ist ein riesen. Also eben, Hecht gibt es nicht nur wegen uns, sondern es gibt es vor allem auch wegen unserem Umfeld. Also ganz spezifisch auf mich gesprochen, aber wir haben 4 andere Mitglieder, die das gleich würden sagen. Meine Frau Julia ist der wichtigste Teil. Also wenn du 3 Kinder hast und du in einem Jahr 50 Konzerte spielst, dann, ja, dann jeder, der Kind hat, muss gar nichts diskutieren. Da gibt's, also Julia schiebt einen riesen Leistung und Arbeit vor sich, damit ich auf die Bühne gehe. Also alles andere wäre eine Stunde und erlogen. Das ist einfach, und das muss zusammen, muss das stimmen. Und wenn das nicht stimmt, dann mache ich an einem lang Musik. Also, weil dann werden die drei Kinder, das ist ein System, das extrem darauf fußt, dass mir ein Umfeld hat, das das akzeptiert. Und eben, was uns hilft, ist, dass das jetzt plötzlich auch unsere Familie ernähren kann. Das ist natürlich, das macht das Ganze einfacher erklärbar. Aber im Aufbau, wo das noch nicht so war, haben wir zu wenig Geld verdient, dass es...
das wird rechtfertigen.
Genau, aber gleichzeitig haben wir es müssen machen, oder? Weil sonst wären wir jetzt nicht da. Das heisst, in diesem Aufbau ist es eigentlich eine grausame Situation in diesem Bereich. Oder?
Hast du genug Zeit mit dem Kind und auch mit deiner Partnerin? Was würdest du sagen?
Hey, das ist eine schwierige Frage. Ich meine, ich glaube, so etwas tut sich auch dann erst, glaube ich, so rückblickend vielleicht so richtig zeigen. Sicher nicht zu viel, um es mal so zu beantworten. Aber ja, es ist auf die einen Seite braucht es irgendwie, glaube ich, einfach auch das Engagement, dass wir dort oben sind. Und die andere Seite ist es einfach auch ein Kehrseitige von einer Medaille, wo man nicht schönreden sollte. Ich kann es nur so beantworten, aber es macht wirklich auch weh, wenn zum Beispiel der Sohn ein Schlagzeugvorspiel hat oder ein Vorsingen hat in der Musikschule und ich spiele selber ein Konzert und ich will eigentlich in dem Moment wirklich dort sein. Und dann, ja, aber das ist halt, ja, es ist so, wie es ist, aber es ist manchmal auch, macht es auch weh. Also es ist einfach so.
Falls magst du erzählen, was machst du besonders gern jetzt, sagen wir, so ein bisschen im häuslichen, familiären Leben? Gibt es dort etwas, wo typisch du bist oder einfach auch sehr schätzt? Und zum anderen, was ist dein Ausgleich? Es klingt für mich, wenn ich dir zulasse, noch einfach mucho. Es ist die ganze Zeit. Kannst du etwas machen? Und eben, gerade auch die Musik, das schafft er ständig mit einem. Mm. Wenn man irgendwie im Startup noch umherhört und so, hat man wahrscheinlich auch noch ein paar Ideen, manchmal am Abend und so. Also es ist viel und wo ist denn dein Ausgleich auch noch?
Also was ist mein Ausgleich? Ich habe gerne viel so. Also das habe ich schon immer gerne gehabt. Also ich habe mega viel Handball gespielt und gleichzeitig Skimming gemacht und so. Also ich bin gerne so in Action. Das ist etwas, wo ich spüre mich mehr beim Machen als jetzt zum Beispiel beim... Also ich könnte jetzt nicht... Also ich kann das schon, aber so jetzt, ich kann mich gar nicht so gut erholen, einfach so beim Stillsein. Also ich bin gerne ausgelastet für mich selber. Ich habe das gerne, das Gefühl. Aber wenn es zu viel ist, was ich mega gerne mache, ist Laufen. Ich habe das Gefühl, ich könnte tageweise laufen, aber ich laufe viel am Samstagmorgen in aller Früh auf Jütliberg und zurück.
Sag das jetzt nicht zu laut. Sonst steht nächstes Mal wieder selfie, ein Prinder.
Nein. Also die Wege sind die auf Jütliberg.
Sehr früh, er geht sehr früh.
Nein, genau. Und es ist wirklich noch krass. Also mir hat das Gefühl, Jütliberg ist so wie eine Autobahn, aber es ist eine komplexe Geschichte. Dort oben gibt es 1000 Wege. Nein, das mache ich mega gerne. Und da bin ich auch wieder so ein bisschen für das ganze Wochenende ein bisschen easier, glaube ich. Und auch in der Natur, also ich erhole mich in den Bergen mega gut, ich bin mega gerne dort. Und ja, also, aber ich habe natürlich momentan viel auf dem Zettel so. Und ich frage mich manchmal auch, ob das, also ich tue das auch gar nicht glorifizieren, ich würde jetzt nie sagen, hey, wie kann man drei Sachen in ein Leben nie, der Guide, 20 Points, how to do that. Also ich bin weit weg von dem, weil ich das ja immer wieder struggle. Also es ist nicht so, dass ich jetzt finde, ich habe es genau gefunden. Und gleichzeitig bin ich gerne so eingespannt irgendwie. Und ich finde auch, dass das, wenn das ja positive Energie ist, ist das auch nichts Schlimmes. Ich finde, so, es gibt viele Leute, die an mich herantreten und sagen, ja, aber schaust du auf dich? Dann denke ich mir so, ja, wie, also, mir geht es gut, also ich mache das gerne. Und ja, im Alltag gibt es einige Tasks, die da auch anfallen. Jetzt momentan ist es gerade so, auch unsere Kinder sind ja jetzt nicht mehr im Kleinkindalter, sondern es ist mehr so ein bisschen Schule auch noch. Und das ist, was ich sehr gerne mache, zum Beispiel ist mit ihnen lernen. Das ist etwas, was vor 3-4 Jahren noch gar nicht auf dem Zettel war, aber das ist jetzt halt, gibt es da eine Prüfung oder dort noch eine Frage und so. Und das mache ich mega gerne.
deinen Ehrgeiz weitergeben.
Hey, es klingt so wie nicht so ein mega verbotener Ehrgeiz. Aber es ist einfach, nein, die, die geht es auch nicht
Freude darum. Freude am Wissen.
Nein, geht es auch nicht darum, jetzt irgendwie maximal, sondern mir ist ja dann gestresst, das Kind auch. Und ich finde, man kann dann viel auch weitergeben, dass man einfach dann kann ruhig schlafen kann oder in so eine Prüfung schreiben, ohne dass man irgendwie mega gestresst ist. Ja.
Du bist jetzt Mitte 40. Machst du dir über das Alter Gedanken? Und wenn ja, welche?
Ja, ich habe schon das Gefühl, hey, ich schaue schon mehr zurück, als das mit 20 Jahren bist du einfach vor, endlich kommt das Zeug, das ich immer schon will und so. Und jetzt hat man schon mal so ein bisschen den ersten, ja, ich habe jetzt 20 Jahre im Businessleben durch, so, die Bank gibt es seit 28 Jahren, ich bin 20 Jahre mit meiner Frau zusammen. Das sind schon so Momente, wo man sagt, ja, hey, was machen wir jetzt noch? So. Und auch so ein bisschen, vielleicht, ja, das ist mir dann auch ein bisschen, oder das ist mir jetzt eben nicht, und das hat man noch vor einem. Ich glaube, es gibt schon so ein bisschen Momente, wo man so ein bisschen mehr innehaltet und sich überlegt, was man noch will und so, und wer man ist und wie man sich, ja, irgendwie sich selber versteht. Das habe ich schon viel mehr. Ohne, dass ich jetzt da eine riesige Konklusion habe.
Gibt es aber konkret etwas, wo du kannst sagen, auf das schaust du für, freust dich, oder willst noch angehen, ändern? Persönlich jetzt auch vielleicht?
Ja, ich habe immer, also ich bin eh jemand, der immer das Gefühl hat, das müsste noch ändern und so das. Und ja, also ich habe das Gefühl, für mich persönlich glaube ich, dass so das ganze Mindset, wie man das Leben läuft, ich glaube, ich kann dort immer noch mega arbeiten. So. Einfach irgendwie. Es klingt mir ab und zu, aber es ist einfach das Dankbarsein, hey, uns geht es gut, wir leben in einem geilen Land, es ist irgendwie, ich kann das machen mit meinen Freunden, die ich schon immer wollte, super Familie und alles und coole Kinder und alles, und dass man das irgendwie einfach mal grundsätzlich mal so irgendwie durchs Leben geht und nicht einfach, das müssen wir jetzt noch, das müssen wir jetzt noch.
Entspannen.
Ja, und wenn wir jetzt dem Gespräch zulässt, hat man jetzt auch nicht das Gefühl, das ist jetzt aber wirklich der entspannteste Dude, den ich je gehört habe. Und das ist irgendwie, also ich will das ja nie so sein, genau, aber ein bisschen mehr in die Richtung würde ich es eigentlich noch schätzen, so für mich selber. Das ist jetzt aber wirklich ein Neujahrsvorsatz, den ich mir so noch nicht überlegt habe, aber der ist jetzt wie gerade rausgekommen. So.
Wir haben ihn festgehalten.
Genau.
Ich höre da noch so auch ein Licht, wie soll ich sagen, ein bisschen melancholische Noten raus. Mir kommt auch der Song in ein paar Jahren, darf ich fluchen da, in Sinn.
Genau.
Fuck in ein paar Jahren ist alles da vorbei. Niemand will mehr wissen, wer du und ich sind gewesen. Und ein paar Haare hat in diesem Sommer fast verpasst. Aber niemand schüttelt mich so wie du. Du schüttelst mich wieder wach.
Gibt es dort den Stefan, wo auch ein bisschen in der Lebensmitte vielleicht jetzt besonders wie so ein bisschen melancholisch wird oder auch eben Angst hat, dass irgendwann die guten Sachen dann einem entschwinden?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, es ist einfach ein kurzer Ritt. Ich glaube, wir tun immer so, wie es so mega lang wäre. Aber ich meine, wenn ich jetzt schaue, die
vielleicht letzten... Gibt es seit 15 Jahren, ist jetzt auch nicht kurz. Also ihr seid 15 Jahre zusammen unterwegs?
Aber ja, es ist irgendwie doch gleich auch, wenn ich jetzt daran denke, dass wir vor 15 Jahren die ersten Videos gemacht haben. Und jetzt, natürlich, es ist irgendwie Zeit, aber es ist irgendwie auch wie so auch mega schnell gegangen. Und wenn ich jetzt denke, weitere 15 Jahre, bin ich 60. Und das ist für mich schon noch ein heftiger so. Und noch eins 15 Jahre, bin ich 75. Also es ist irgendwie so wie... wenn ich jetzt so in Hecht-Terms rede, dann ist es wie noch zweimal das mit Hecht und dann bin ich 75. Und dann fragt sich mich schon, ja, wie verbringe ich die Zeit irgendwie? Und wie verbringen wir die Zeit mit der Familie? Und wie können wir irgendwie geil durch das Leben? Und das ist für mich immer wieder so ein bisschen eine Aufgabe, das herauszufinden. Und ich finde auch, das ist eine Aufgabe als Paar, das immer wieder zu diskutieren, also wenn wir das machen, weil irgendwie an dem hängen sie eigentlich.
Gibt es noch etwas, was du mega schätzt jetzt gerade in dieser Lebensphase?
Es gibt verschiedene Sachen. Ich meine, einfach, dass wir eine Familie haben mit 3 Kindern und das irgendwie, also das finde ich crazy. Also das ist ja einfach, das ist ja vorher nicht da und dann hat man das und die stehen jeden Morgen auf und wir gehen dann zum Morgen und das wird diskutiert und gemacht und ich finde das einfach irgendwie, also das ist einfach die beste Entscheidung von meinem ganzen Leben gewesen. Und das ist nicht einmal so gewesen, dass ich so mega auf dem Zettel gehe, sondern mich gefragt, also, ich fand das cool. Ich fand, okay. Und das, ich finde, das ist, also das ist wirklich mit Abstand das Beste, was ich je gemacht habe. Und das finde ich einfach immer noch, das bin ich, also ja, und das ist auch so sinnstiftend. Ich finde das einfach das Größte, was es gibt.
Das bleibt auch bis 75 spannend, hoffentlich.
Ja, das glaube ich auch.
Und vielleicht noch so mit der Musik noch so abrunden. Bei all dem Erfolg, bei diesen ausverkauften Shows in den nächsten paar Monaten, gibt es so etwas, wo du wirklich sehr gerne erreichen würdest, wo sowieso im Kopf ist, eine spezielle Bühne, wo man mal spielen will, irgendwas?
Also das grösste Ziel ist, dass ich für mich selber kann über die Jahre immer wieder die Musik machen kann, die ich cool finde. Und dass wir könnten idealerweise wirklich auch bis 60 könnten zusammen Musik machen oder sogar noch länger. Und das ist irgendwie ein mega Ziel von mir. So, dass wir, eben, wir haben vorhin diskutiert, wir haben lange gefunden, ja, das ist jetzt vielleicht mal das letzte Album oder so irgendetwas. Und ich finde, jetzt haben wir so eine Schallmauer durchbrochen. Also ich für mich selber habe so gefunden, ja, das mache ich jetzt einfach. Jetzt mache ich das seit 28, 29 Jahren, jetzt schreibe ich einfach mal die nächsten. Und also, vorausgesetzt, irgendjemand kommt das los. Es muss jetzt auch nicht immer so gross sein, sondern es kann auch sein, einfach 300 Leute. Aber so, das ist etwas, was ich mir am meisten wünsche, dass wir in 10 Jahren wieder einen Podcast machen und es ist immer noch, wir könnten immer noch hecht. Das wäre eigentlich so ein bisschen der absolute Traum.
Ich notiere es mir.
Ja.
Das war Stefan Buck, Sänger der erfolgreichen Mundartband Hechts und nebenbei Fintech-Unternehmer und Vater von 3 Kindern. Eine schriftliche Version des Gesprächs findet ihr in den Shownotes. Produziert hat die Folge Sarah Spreiter. Danke fürs Zuhören, wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.